Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Glaubenssachen.
Leider ist sie jedenfalls für viele Leute, die heute in der Kirche Verantwortung tragen, insbesondere bei Generalvikaren und Bischöfen, schon ein Stück Kirchengeschichte.
Dabei wäre heute so mancher Katholik froh, wenn es nochmal so etwas geben würde wie die Würzburger Synode. Vor 40 Jahren wurde sie eröffnet, stellte mit ihrem offenen Dialog wichtige Weichen für eine zeitgemäße Ausrichtung der katholischen Kirche in Deutschland. Wir halten Rückschau und schlagen dabei auch einen Bogen in die Gegenwart. Willkommen zu Informationen und Meinungen aus Religion und Kirche, sagt Klaus Krämer. Vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge gegen Christen werfen wir heute einen Blick auf die christliche Minderheit in Syrien, denn
über 80% der rund 20 Millionen Einwohner Syriens bekennen sich heute zur sunnitischen Richtung des Islam und die etwa 10% Christen im Land verteilen sich auf 11 verschiedene Konfessionen.
Warum es dort dennoch so gut wie keinen religiösen Extremismus gibt, erfahren Sie bei uns. Zunächst aber zum heutigen Schwerpunkt, und da geht es ums Beten, um die Zwiesprache mit Gott. In jeder ersten vollen Woche eines Jahres findet jeweils in Deutschland und 25 anderen europäischen Ländern die Allianz-Gebetswoche statt. Die Veranstalter, nationale evangelische Allianzen, sind Netzwerke von Christen aus Volkskirchen und freien Gemeinden. Gemeinsam beten sie an gegen die Probleme in der Welt und die Nöte der Menschen. An diesem Sonntag endet die 165. Ausgabe der Allianz-Gebetswoche. Motto diesmal: gemeinsam beten und dienen. Und der Kollege Oliver Jeske hat sich in der Hauptstadt auf den Weg gemacht, um zu erfahren, wofür die Christen dort die Hände falten.
Kerzen auf dem Altar und Fußboden verbreiten eine heimelige Atmosphäre. Ein dicker Teppich lädt zum Sitzen auf dem Boden ein. Die Jugendband der Stadtmissionsgemeinde von Berlin-Britz, sie stimmt mit Klavier- und Geigenklängen auf den Abend ein. Ich schaue rein beim Jugendabend der Allianz-Gebetswoche in Berlin. Vor allem Twents haben sich hier versammelt.
Also ich bete gerne, weil ich meine Gedanken gerne zu Gott bringe und er mir hilft, einfach mein Leben zu gestalten.
Für mich ist Beten, sich selbst nochmal klar zu machen, wofür man auf der Erde ist.
Also für mich ist Beten sehr wichtig, weil ich halt immer einen Zugang zu Gott bekomme.
In ungezwungener Atmosphäre beten die jungen Leute entweder leise für sich oder auch für alle hörbar. Einen festen Rahmen gibt es eigentlich nicht. Ganz anders ist das beim Allianz-Gebetsabend in der englischsprachigen United Methodist Church von Berlin, den ich besuche. Die Wurzeln der Methodisten, sie reichen ins England des 18. Jahrhunderts zurück. Aus der anglikanischen Kirche hervorgegangen, laden die Gläubigen mich und andere Christen aus benachbarten Gemeinden zu einem sehr liturgisch geprägten Gottesdienst ein. Das zentrale Anliegen der Berliner Methodisten ist die soziale Verantwortung, zusammengefasst im öffentlich formulierten Gebet um Frieden.
Say no to peace. If what you mean by peace is the quiet misery of hunger,
sag Nein zum Frieden, wenn du damit das stille Leiden der Hungernden meinst, die fröstelnde Stille der Angst und zerbrochener Seelen. Sag ihnen, Frieden ist der Schutz für spielende Kinder, der Donner tanzender Füße und die singende Stimme des Vaters. Sag Nein zum Frieden, wenn du darunter steil aufsteigende Geschosse meinst, die Waffen ferner Kriege und Armut. Sag ihnen, Frieden ist, wenn Schwerter zu Pflugscharen werden und den Besitzlosen Ackerland gegeben wird.
Weg von den großen weltpolitischen Themen hin zur Berliner Landespolitik führt die Station 3 meiner Allianz-Gebetswochen-Entdeckungstour. Der Pausengong der evangelischen Schule Charlottenburg, er läutet heute nicht die nächste Unterrichtsstunde ein, sondern ersetzt ausnahmsweise einmal die Kirchenglocken. Schulleiterin Christiane Kless hat Christen aus den umliegenden Gemeinden eingeladen, um sich die Anliegen der Pädagogen anzuhören. Sorgenkind Nummer 1, die Schulreform in Berlin. Der Hintergrund: es gibt im Prinzip nur noch 2 weiterführende Schulformen in der Hauptstadt, Gymnasien und Gesamtschulen. Letztere sind oft nicht gerade der Wunschtraum der Eltern, weiß Schulleiterin Kless.
Viele Eltern sind im Moment sehr besorgt, auf welche Schule kommt mein Kind. Der Druck auf Kinder und Eltern ist unheimlich groß, das habe ich gemerkt innerhalb der Gespräche, dass da viel Atemlosigkeit und auch Angst da war.
Sicher ist die Kritik zuallererst an die politischen Entscheidungsträger in Berlin gerichtet. Die Christen, sie beten dennoch für ein gutes Klima in den Schulen und auch in den Familien. Gebet bewegt etwas, setzt mehr in Gang als das, was für jedermann sichtbar ist. Das ist hier die allgemeine Überzeugung. Auch dieser Teilnehmer ist bei der Allianz Gebetswoche in Berlin mit Begeisterung dabei.
Ich bin erst seit 3 Jahren Christ. Ich bin jetzt 50, also mit 47 Christ geworden. Ich schätze es ungemein, mit anderen zu beten. Also ich habe einfach erfahren dürfen, wie sehr es hilft, wie sehr es frei macht, wie sehr es wirklich verändert. Und es ist Wirklichkeit, es ist nicht bla bla.
Schlaglichter der Allianz-Gebetswoche in Berlin. An weit über 1100 Orten im ganzen Land haben rund 300.000 Menschen mitgemacht bei dieser ältesten überkonfessionellen Gebetsbewegung. Doch gebetet wird nicht nur in christlichen Gemeinschaften, möglicherweise beten sogar viel mehr Menschen, als man denkt. Vielleicht auch Zeitgenossen, die zu Kirchen nur wenig oder gar keinen Kontakt haben. Esther Ludgen hat Kölner gefragt.
Beten Sie schon mal?
Ich bete ab und zu mal. Ich bete für Gesundheit und inneren Frieden auch. Meistens lese ich die Psalmen.
Für meine Familie bete ich, ne, weil ich ja keinen Kontakt mehr habe. Und für gute Geschäftstage bete ich.
Ja, ich bete. Wenn ich mir Mittagessen gemacht habe, bedanke ich mich für das schöne Essen. Oder abends bedanke ich mich für den Tag, dass alles gut gelaufen ist. Dann bete ich für die Menschen, denen es nicht so gut geht.
Jeden Tag. Die Gründe zu beten gibt es viele, vergeben. Und viele sind auch sehr intim.
Ich bete, aber nicht hier, in einer Moschee, wenn schon, weil ich Moslem bin.
Ich bete, um meinen inneren Frieden und meine innere Ruhe wiederzufinden und weil mir der Glaube viel Kraft gibt. Es gibt halt viele Leute, die beten nur, wenn sie in Notsituationen sind oder generell in Not sind. Aber für mich ist das halt mehr als nur eine Notlösung. Für mich ist der Glaube und das Beten am Tag eine sehr wichtige Tat, die man verrichten muss.
Das Beten also für viele Menschen etwas Wichtiges, vielleicht sogar Unverzichtbares. Das kann auch Jürgen Werth unterschreiben. Der Chef von ERF Medien ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Im Editorial zur laufenden Gebetswoche schreibt er, das Motto Beten und Dienen sei ein hochaktuelles und attraktives Thema. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er das meint.
Also Beten und Dienen gehört zusammen. Das gehört in der Kirche schon immer zusammen. Wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann war das einer, der gebetet hat, der sehr viel persönliche Zwiesprache mit Gott im Himmel gehalten hat, der aber dann immer ganz und gar für die Menschen da war. Ich glaube, dass das wirklich zusammengehört. Wer betet, der weiß, dass seine eigenen Möglichkeiten begrenzt sind. Der betet sozusagen die himmlische Wirklichkeit in diese Welt. Der betet Kraft ins eigene Leben. Und Kraft auch in das Leben von anderen Menschen. Und das ist dann einer, der sehr beherzt zupacken kann. Beherzt und gelassen, weil er weiß, es hängt nicht alles letztlich nur an ihm.
Aber was macht das aktuell?
Also Martin Buber hat mal gesagt, der große jüdische Religionsphilosoph, wer betet, muss seine Hände um die Welt legen. Also wer betet, kann nicht nur bei sich selber stehen bleiben. Diese Welt ist die Welt Gottes und diese Welt geht Menschen, die an diesen Gott glauben, natürlich etwas an. In der Allianz-Gebetswoche ist es an einigen Stellen ganz deutlich geworden. In Bielefeld zum Beispiel ist am Sonntag eine Gruppe von Christen mit der Straßenbahn durch die Stadt gefahren und sie haben sich diese Straßenbahn gemietet, sind an einigen Stellen stehen geblieben und haben dann dort sehr konkret für Situationen, auch für Notsituationen in der Stadt gebetet. Viele Menschen merken ja, wir kommen mit unseren menschlichen Möglichkeiten alleine nicht mehr weiter. Und sind darum, glaube ich, offen dafür, dass man Gott eine andere Wirklichkeit bittet, uns beizustehen und uns zu helfen.
Nun ist diese Gebetswoche ja in erster Linie eine Veranstaltung für Christen, also für Profis im Beten, will ich mal sagen. Wie erklären Sie denn einem Laien, was Beten ist?
Ich glaube, fast jeder Laie weiß ja, was Beten ist. Spricht zwischendurch ein Stoßgebet. Und wenn er schon nicht richtig glaubt, dass es eine andere Macht gibt, dass es einen Gott im Himmel gibt, der in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, dann hofft er doch wenigstens, dass es eine höhere Macht gibt, die dieses Gebet hört, erhört und ihm möglicherweise dabei helfen kann. Beten heißt einfach Kontakt aufnehmen zu dieser anderen Welt, zu dieser Welt, die nicht sichtbar ist, die aber unsere sichtbare Welt durchdringt.
Wie wirkt sich denn das Beten insgesamt auf den aus, der betet, auf seine Gefühlswelt, auf sein Leben?
Ach, sicherlich immer wieder anders. Ich glaube, dass man nicht unbedingt große Gefühle immer hat beim Beten oder nach dem Beten. Ich will es mal mit einem Beispiel sagen. Das hat der Schauspieler Heinz Hönig mal gebraucht in einer Talkshow. Der sagte, ab und zu brauche ich mal den Helikopter. Da muss ich quasi in Gedanken den Helikopter besteigen und meine Welt von oben betrachten. Das, was mich hier unten fertig macht und das, was mich fasziniert. Von oben betrachtet ist das alles nicht mehr so ganz furchtbar bedeutend. Ich glaube, das ist ein schönes Bild auch fürs Beten. Den Helikopter nehmen und seine eigene Welt und diese Welt überhaupt aus der Perspektive eines liebenden Gottes zu sehen. Ich glaube, die Dinge bekommen den Platz, der ihnen zusteht. Ich bin nicht mehr so abhängig von dem, was mich begeistert und von dem, was mich zu Boden drückt. Ich glaube, ich werde ein Stückchen gelassener. Und ich glaube auch, dass ich einen Blick bekomme für die anderen. Das wird in diesem Jahr in der Allianz Gebetswoche auch nochmal dadurch deutlich, dass in den letzten Wochen sehr viel von der Verfolgung von Christen in vielen Ländern die Rede ist. In dieser Woche beten ganz viele Christen in Deutschland und in anderen Ländern für die verfolgten Christen. Und wenn man von den verfolgten Christen Reaktionen bekommt, sagen die, das ist das Beste, was ihr für uns tun könnt. Wir merken, wir sind nicht alleine gelassen von Menschen und wir merken auch, wir sind nicht alleine gelassen von Gott.
Ob das, was im Gebet an Bitten ausgesprochen wird, dann auch tatsächlich in Erfüllung geht, dafür gibt es ja keine Garantie. Wie gehen Sie denn mit unerhörten Bitten um? Finden Sie das unerhört?
Es gibt ein altes Lied von Garth Brooks, das ist so ein amerikanischer Country-Sänger, der singt, vielen Dank Gott für die Gebete, die du nicht erhört hast. Und er schildert dann mehrere Situationen aus seinem Leben. Also von einem Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hatte damals und hat Gott gebeten, dass er die doch wirklich bekommt, er hat sie nicht bekommen. Heute, mit ein paar Jahren Abstand, sagt er, danke, dass du dieses Gebet nicht erhört hast. Ich glaube, ich muss nicht enttäuscht sein, wenn nicht genau das passiert, was ich mir vorgenommen habe. Ein alter Freund von mir, Pfarrer Paul Deitenbeck in Lüdenscheid, hat mal den kecken Satz gesagt, wenn Gott uns einen Wunsch nicht erfüllt, dann hat er immer was Besseres mit uns vor. Das ist manchmal nicht so leicht zu glauben. Und das ist manchmal auch nicht leicht auszuhalten. Aber es gibt manche Situationen in meinem Leben, die das bestätigen und viele andere können das auch bestätigen.
Jürgen Werth, Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz und Chef von ERF Medien. Bis hier unser Schwerpunkt über die Allianz Gebetswoche und das Beten. In unserer Reihe Glauben direkt kommt heute Margot Wienhardt zu Wort. Sie glaubt
an den christlichen Gott, den Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Glaube ist für mich was, was mich trägt, also was mir so Geborgenheit gibt und Sicherheit. Ja, und es ist für mich da eben so ein Geborgensein in allem, was schwierig ist, was so unverlierbar ist. Wenn alles so wankt, das ist der Glaube für mich was so stabil ist. Jetzt sind wir ja auf Erden, wo alles nur so bruchstückhaft ist und ich hoffe darauf, dass das alles irgendwann noch vollendet ist. Also so nicht mehr so bruchstückhaft und gefährdet wie das Leben, sondern so ganz wert. Vollständig heil, also nicht mehr so gefährdet ist. Bei Gott sein, ohne Angst, ohne Gefährdungen, ohne Verletzungen. Es ist so die Basis für alles, der tragende Grund.
Margot Wienhardt über die Basis ihres Lebens. Sie hören Glaubenssachen, das Religionsmagazin der Deutschen Welle. Vor 40 Jahren begann ein frischer Wind zu wehen in der katholischen Kirche in Deutschland. In Würzburg begann im Januar 1971 eine Synode, die sie nachhaltig veränderte und erneuerte. Diese Würzburger Synode wollte die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils für Deutschland umsetzen. Die Teilnehmer, gut 300 Bischöfe, Ordensleute, Professoren und Studenten. Fast die Hälfte davon Laien. Im Mittelpunkt stand das vom Konzil wiederentdeckte biblische Bild der Kirche als Volk Gottes. Es sollte dabei helfen, die Fixierung auf Kleriker zu überwinden, also genau das, was die katholische Kirche heute wieder prägt. Zwar hat der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, bekanntlich zu einem neuen Dialogprozess aufgerufen, mitten in die Krise seiner Kirche, ausgelöst durch den Missbrauchsskandal, will der Klerus mit allen Katholiken über wichtige Zukunftsfragen ins Gespräch kommen. Doch ob die Würzburger Synode dabei Vorbild sein kann? Gottfried Bohl hat für seinen Rückblick einen Gesprächspartner gefunden, der auch für die Gegenwart interessante Vorschläge macht.
Was dabei herausgekommen ist, sind nicht nur ein dicker Band Beschlüsse. Was wir damals erreicht haben, war eine Gesprächskultur, wie wir sie leider heute in der Kirche nicht haben.
Fast schon etwas wehmütig blickt Walter Beierlein 40 Jahre zurück. Der heute 75-jährige Jurist und langjährige Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war einer der engagiertesten Debattenredner damals. In einer stürmischen Zeit für die katholische Kirche in Deutschland trafen sich die rund 300 Delegierten aus allen Bistümern und suchten bis 1975 gemeinsam den Weg der Kirche in die Zukunft. Bischöfe und Laien, Ordensleute, Professoren und Studenten diskutierten nicht nur unverbindlich, sondern fassten auch gemeinsam Beschlüsse, wobei jede Stimme gleiches Gewicht besaß.
Und das war für mich eine ganz wesentliche Erfahrung, wie Kirche auch sein könnte, ja aus meiner Sicht müsste, ja, dass man nämlich sachlich, ohne Fraktionsbildung, an Argumenten entlang, unabhängig vom Stand, den man in der Kirche hat, dass die alle auf gleicher Augenhöhe, mit gleichem Gewicht miteinander debattieren, und zum Teil auch kontrovers. Es war für mich eine erfreuliche Geschichte, dass die Bischöfe nicht ein erratischer Block sind, der in der Mitte der Synode sitzt, sondern dass die auch argumentativ zum Teil gegensätzlich aufgetreten sind, ohne verletzend zu sein.
Um die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen, hatten sich die deutschen Bischöfe auf ein neues Verfahren eingelassen, das stark von parlamentarischen Gepflogenheiten geprägt war. Wozu Papst Paul VI. Sogar eine Geschäftsordnung genehmigt hatte, die dem damals geltenden Kirchenrecht entgegenstand. In die allgemeine Aufbruchstimmung mischten sich unter dem Eindruck der 68er Zeit auch fast schon revolutionäre Töne.
Es gab durchaus unter den Bischöfen einen Teil damals, der es als lästig empfunden hat, alles begründen zu müssen und debattieren zu müssen, einfach tagelang in einer so demokratischen Versammlung zu sein.
In einer oft sehr aufgeheizten Situation gelang es der Synode immerhin, trotz bisweilen harter Gegensätze, ein Auseinanderdriften der Kirche in Deutschland zu verhindern. Wir haben gelernt, miteinander zu streiten, ohne uns zu zerstreiten, betonte der Synodenpräsident und damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Julius Döpfner. Und auch Beierlein lobt die bis heute vorbildliche Debattenkultur.
Was ganz entscheidend war, die Bischöfe waren vor der zweiten Lesung gehalten, ihre Einwendungen vorzutragen, also in die Debatte zu Beginn einzubringen, nicht am Schluss, aber es kam nicht hinterher zu sagen, ja, ich habe es jetzt beschlossen, aber das machen wir nicht. Das wäre auch rechtlich nicht zulässig gewesen. Das ist also wirklich ein Statut, das die Leitungsaufgabe der Bischöfe beibehält, sie aber zur Argumentation, und zwar zur rechtzeitigen Argumentation zwingt. Also mit Njet geht da nichts. Und damit hatten wir Stadium des bloßen Dialogs längst überschritten zu einer Entscheidungsform auf hohem Niveau.
Der Sitzungsmarathon mit insgesamt 8 Vollversammlungen zog sich über fast 5 Jahre hin. Heraus kamen 18 Beschlüsse und 6 Arbeitspapiere zu fast allen Bereichen kirchlichen Lebens. Sie veränderten insbesondere den Religionsunterricht und die kirchliche Jugendarbeit. Neue Seelsorgeberufe entstanden, wie der des Pastoralreferenten. Und auch die Gestalt des spezifisch deutschen Systems der Katholikenräte wurde festgelegt. Insgesamt wurde die Mitverantwortung aller Getauften stark betont. Und auch wenn einige Anregungen und Vorschläge im Vatikan abgelehnt wurden oder unbeantwortet blieben, hält Beierlein die Synode bis heute für einen Erfolg, der eine Fortsetzung verdient hätte. Vielleicht in der jetzt angekündigten Dialoginitiative. Eine ähnliche Veranstaltung heute sollte sich aber auf wenige elementare Zukunftsthemen beschränken, rät Beierlein. Entscheidend sei die Verbindlichkeit der Beratungen.
Also ich denke, man müsste anknüpfen wirklich an die synodalen Erfahrungen von damals und auf eine grundsätzliche Gleichberechtigung aller Teilnehmer dringen. Sonst macht die Sache aus meiner Sicht wenig Sinn. Dann ist es wieder ein neuer Versuch, die Optik zu verbessern, ohne in der Sache voranzukommen.
Keinesfalls, so Beierlein, werde in der Kirche heute zu viel herumdialogisiert, wie es aus konservativen Kreisen immer wieder lautstark zu hören sei. Im Gegenteil.
Generell ist die Offenheit des Dialogs jedenfalls nicht mehr auf der Höhe, wie sie zu Ende der Synodenzeit war.
Insgesamt, so Beierlein, nehme man die engagierten Laien in ihrer Lebens-, Berufs- und Glaubenskompetenz immer noch zu wenig ernst.
Ich persönlich bin der Meinung, dass die Kirche ein ungeheures Kräftepotenzial mehr oder weniger brach liegen lässt, indem sie alle diese Menschen nicht richtig an ihren Leitungsaufgaben auch beteiligt. Vielleicht haben wir jetzt die Chance, durch einen neuen Dialogprozess wieder ein Stück näher an das hinzukommen. Das Einführungsreferat von Erzbischof Zollitsch ist schon ein Hoffnungsschimmer, das muss man also wirklich sagen.
Mal abwarten, ob die Erkenntnisse von vor 35, 40 Jahren so bedeutend sind, dass sie dem Katholizismus in Deutschland auch im dritten Jahrtausend weiterhelfen können. Wir halten sie jedenfalls auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden halten wir sie auch über die Lage religiöser Minderheiten. Besonders die christliche Minderheit in den arabisch geprägten Ländern haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in Augenschein genommen. Deren Situation ist natürlich in den einzelnen Ländern unterschiedlich. So ist in Syrien ein Anschlag wie der in der Neujahrsnacht auf die koptische Kirche in Ägypten kaum denkbar. Die syrisch-orthodoxe Kirche gehört zu den ältesten der Welt. Bis auf den Tag verwendet sie in der Liturgie die Sprache Jesu, aramäisch. Über 2 Millionen syrisch-orthodoxe Christen zählt man heute rund um den Globus. Etwa 200.000 Gläubige leben noch dort, wo ihre Kirche einst entstand, in Syrien und den angrenzenden orientalischen Ländern. Das syrisch-orthodoxe Patriarchat ist heute sehr um die Ökumene bemüht, so auch der neue Erzbischof von Damaskus und Vertreter des Patriarchen, Jan Kovac. Corinna Mühlstedt hat ihn getroffen.
Die syrisch-orthodoxe Kirche geht auf das Jahr 37 zurück und wir glauben, dass sie von den Aposteln Petrus und Paulus gegründet wurde. Unsere Kirche hat bewegte Zeiten hinter sich. Denn im Jahr 451 hatte sie sich nach dem Konzil von Chalcedon in einem Streit um das rechte Verständnis der Person Jesu von der übrigen Christenheit abgespalten. Heute, 1500 Jahre später, haben wir endlich festgestellt, dass es ein Streit um Worte war und eigentlich nie ein wirklicher Grund für diese Kirchenspaltung bestand. Man habe aus der Geschichte gelernt, betont Jan Kovac, und engagiere sich heute umso intensiver für die Ökumene. Schließlich seien die Christen im Orient derzeit alle Minderheiten und aufeinander angewiesen. Über 80% der rund 20 Millionen Einwohner Syriens bekennen sich heute zur sunnitischen Richtung des Islam und die etwa 10% Christen im Land verteilen sich auf 11 verschiedene Konfessionen. Längst, John versichert, der Erzbischof, habe man erkannt, dass man die christliche Botschaft nur gemeinsam vermitteln könne. Es gibt unter unseren vielen Kirchen inzwischen tragfähige Vereinbarungen, die eine gute Zusammenarbeit vorsehen. Die syrisch-orthodoxe Kirche hat 1984 sogar ein Abkommen mit Johannes Paul II. Unterzeichnet, das syrisch-orthodoxen Gläubigen erlaubt, bei katholischen Priestern zu beichten und die Kommunion zu empfangen. Und umgekehrt dürfen Katholiken bei uns zur Kommunion gehen, wenn kein Priester der eigenen Kirche erreichbar ist. Auf dieser Basis können wir sogar mit vielen europäischen Universitäten Studenten austauschen. Bischof Kovac selbst hat in Rom studiert und ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Kircheneinheit. Er warnt allerdings vor einem Missverständnis. Ökumene bedeutet nicht die Unterordnung der einen Kirche unter die andere, sondern ein Miteinander auf Augenhöhe. Der Erzbischof leitet die Jugendarbeit der Diözese. Anders als im Nachbarland Irak, betont er, könne sich die Kirche in Syrien bestens entfalten. Als Christen haben wir hier wirklich volle Freiheit, um unseren Glauben zu praktizieren und Kirchen, Klöster oder Schulen zu bauen. In den öffentlichen Schulen ist die christliche Religion sogar ein Unterrichtsfach. Und ich selbst bin Mitglied einer Kommission, die unlängst die Schulbücher überarbeitet hat, um überkommene Vorurteile auszuräumen. Im Alltag, so Jan Kovac, frage man in Syrien nicht nach der Religion des anderen. Man lebe einfach zusammen. Und zu großen Festen wie dem Ramadan oder an Weihnachten sei es üblich, dass Christen und Muslime einander einladen und besuchen. Wir sind alle gleichermaßen hier geboren und zu Hause. Freilich gibt es leider auch bei uns Fanatiker, auf beiden Seiten. Ja, es gibt auch christliche Fanatiker, aber die können nicht viel ausrichten, denn sie sind sehr wenige. und es gibt islamische Fanatiker. Die sind etwas gefährlicher. Aber zu ihnen zählt höchstens 1% der Bevölkerung. Unter der derzeitigen Regierung von Staatspräsident Assad können radikale Gruppen in Syrien, Gott sei Dank, keinen Einfluss gewinnen.
Eine gute Nachricht. Bleibt zu hoffen, dass sie lange Bestand hat. Damit geht diese Ausgabe der Glaubenssachen zu Ende. Eine gute Zeit wünscht Klaus Krämer.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.